Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert willkommen zu Gesprächen über Tanz. Coppelia, ein klassisches, gut 150 Jahre altes Handlungsballett, hat der Star-Choreograf Alexej Radmanski neu auf die Bühne gebracht in der Mailänder Scala. Über Hans-Jürgen Süberbergs neuen Dokumentarfilm nach langer Schaffenspause, seine Demminer Gesänge über sein Kunstprojekt in Vorpommern beschäftigen uns. Zuerst aber geht's ums Ringen um die Wahrheit. Der Gewinner vom Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung 2024 steht fest. Gerade haben es auch die Nachrichten gemeldet. Die 20.000 Euro schwere wichtige deutsche Literaturauszeichnung bekommt der israelisch-deutsche Philosoph Omri Böhm. Er ist Autor des im vergangenen Jahr erschienenen Buchs Radikaler Universalismus jenseits von Identität. Das Preiskuratorium bilden Sachsen, Stadt Leipzig, der Börsenverein des deutschen Buchhandels und die Leipziger Messe. In der Jurybegründung heißt es, Omri Böhm bekomme die Auszeichnung für die Konsequenz, mit der er den Kern des humanistischen Universalismus, verstanden als die Verpflichtung, die Gleichheit aller Menschen anzuerkennen, gegen jegliche Relativierung verteidigt. Und weil er den Philosophen Immanuel Kant beim Wort nimmt mit seiner Definition von Aufklärung als Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Man hört weiter, Böhm trete in dem Buch den ideologischen Verhärtungen der Gegenwart entschieden entgegen und es unterziehe den westlichen Liberalismus, vor allem aber das Denken in Identitäten, die sich absolut setzen, einer kritischen Revision. Über Werk und Autor konnte ich kurz vor der Sendung reden mit dem Bonner Philosophen Thomas Ebers, Kurator der aktuellen Immanuel Kant-Ausstellung in der Bundeskunsthalle. Ich habe ihn zuerst gefragt, was er versteht unter Omri Böhms Begriff eines radikalen Universalismus.
Das ist ein gar nicht so einfacher Begriff, radikaler Universalismus, weil Universalismus ist ja erstmal das, was er sagt, universell. Wie soll man das noch steigern? Universalismus, universalistischer oder so, das ist ja eigentlich nicht unbedingt sehr sinnvoll. Radikal, wenn man das von der Wortbedeutung betrachtet, heißt das von der Wurzel her. Insofern ist es dann vielleicht schon sinnvoll zu sagen, dass es hier darum geht, den Universalismus als solchen und nicht in irgendwelchen ideologischen Debatten minimiert oder irgendwie Restriktionen auferlegt, sondern dass man den Universalismus radikal, also in seiner Grundbedeutung heranzieht, nämlich wirklich universell gültig für alle.
Für alle Menschen. Mhm. Wenn Böhm sowas dann jetzt begründend fordert, über welche Einschränkungen geht er denn da Ihrer Meinung nach hinaus?
Ja, Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass ich zusammen mit Frau Agnieszka Lulinska die Kant-Ausstellung kuratiert habe. Wir hatten dort tatsächlich die letzten 2 Jahre in der Konzeptionsphase immer auch das Problem, dass Kant eine der zentralen Figuren ist, um die es auch diesen Streit gibt, ob es sich hier um einen, ich sage es mal verkürzt, alten weißen Mann handelt, den man eigentlich auch nicht mehr zur Kenntnis nehmen muss, weil er sexistisch, antijudaistisch, rassistische Vorurteile perpetuiert. Insofern sind wir Teil dieser, und das meint Böhm, glaube ich, ideologisch aufgeladenen Debatte auch, dass man offensichtlich nicht wirklich argumentativ unterscheidet zwischen problematischen Äußerungen, in dem Fall Kants, die es ohne Zweifel gibt, auf die Böhm natürlich auch hinweist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich eine Ethikkonzeption, die grundsätzlich erstmal völlig frei davon ist, die in der Tat vom kategorischen Imperativ, dem Sittengesetz herkommend, eine reine Vernunftethik darstellt, die jedem vernünftigen Wesen, damit jedem Menschen zugänglich ist und die auch jeden Menschen quasi verpflichtet, den anderen anzuerkennen.
Und wie denkt dann für Sie Omri Böhm den Immanuel Kant heute weiter?
Indem er zum einen die Kritik, die teils berechtigte, ich schränke das deswegen ein, weil in diesen ideologischen Debatten auch häufig, weiß ich, aus Vorlesungsmitschriften Zitate herausgeholt werden, wo man nicht genau weiß, wie jetzt die Kantsche Aussage tatsächlich war, ob es verfälschend ist und so weiter. Aber man findet auch in seinen von ihm herausgegebenen Werke Sätze und Äußerungen, die natürlich problematisch sind. Und übrigens auch nicht problematisch, das versuchen wir auch in der Ausstellung zu zeigen, nicht problematisch, weil er eben Kind seiner Zeit ist, sondern er hätte es damals auch schon besser wissen können. Es gab damals schon Leute, die hinsichtlich der Frauenfrage zum Beispiel deutlich weiter waren als Kant. Das ist also schon eine Sache, die man ernst nehmen muss, diese Kritik. Und Omri Böhm nimmt sie ernst, diese Kritik, sagt aber gleichzeitig, dass die Argumentation Kants natürlich frei davon ist, dass dadurch nicht man auf die Idee kommen könnte, dass man sich einfach dieser Mühe enthebt, Kant noch zur Kenntnis zu nehmen. Seine Ethik ist mit Sicherheit auch heute noch wichtig und Omri Böhm ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, diese Ethik und diese Überlegungen Kants weiter zu diskutieren und auch weiter zu entwickeln.
Die FAZ nannte Kant, den Philosophen der Aufklärung, am Freitag im Feuilleton einen Weltweisen. Und in der Begründung zum Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung wird auch nochmal die Bibel aufgeschlagen und da ein Brückenschlag gelobt, eine Entdeckung bei Böhm, nämlich hin zu Urvater Abraham.
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend bei Böhm zu lesen. Das hat er ja schon vorher in einem anderen Werk schon ausgearbeitet. Er bezieht sich auf diese berühmte Stelle aus der Genesis, in der Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll, von Gott aufgefordert. Er wird letztlich daran gehindert, weil ein Engel dann sagt, nee, lass das mal, nimm die Ziege oder das Schaf, ich weiß nicht mehr genau, das dort unten steht, nimm das statt deines Sohnes. Omri Böhm weist darauf hin, dass, wenn man sich die Überlieferungsgeschichte anschaut, dieser Engel so ein bisschen künstlich von außen da noch reingebaut wurde. Eigentlich, so Böhm, ist es so, dass Abraham von Anfang an gesagt hat, Gott, das tue ich nicht, das mache ich nicht, ich opfere nicht meinen Sohn, egal was du mir vorschreibst, das ist nicht ethisch. Das heißt, er hat sich eigentlich gegen Gottes Gebot gewandt. Und Omri Böhm weist darauf hin, dass Kant einer der ganz frühen Philosophen war, die tatsächlich genau diese Stelle, Abraham und Isaak, kritisch betrachtet hat, weil er sagte, Abraham muss wissen, dass er aus Vernunft heraus natürlich seinen Sohn nicht opfern kann. Und dass, wenn Gott ihm eine solche Forderung stellt, er doch berechtigte Zweifel haben kann, ob diese Forderung tatsächlich eigentlich von Gott kommt. Wer sagt ihm das eigentlich, dass er daran glauben soll? Sprich, für Kant war es klar, dass man natürlich solchen Obrigkeiten, Autoritäten, Gott, Religion, was auch immer, König, natürlich nicht folgen darf. Hannah Arendt hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Nach Kant gibt es eben kein Recht auf Gehorsam. Zu gehorchen ist mir nicht erlaubt. Ich muss selber denken. Ich muss meine Gebote, meine ethische Handlungsweise mir selbst vorgeben.
Wenn einer jetzt so ein Rüstzeug hat und sich als Philosoph in heutige Debatten ja auch einschaltet, wie verorten Sie denn Böhm in der Debatte heute? Er äußert sich ja auch zum Beispiel zum Nahostkrieg.
Also ich möchte das jetzt nicht qualifizieren. Omri Böhm hat einen klaren Standpunkt. Er ist auch sehr kritisch mit Israel umgehend. Das ist alles noch vor dem 7. Oktober. Aber das ändert ja nichts an der grundlegenden Kritik hinsichtlich der politischen Ausrichtung. Er zweifelt an der Durchführbarkeit einer Zwei-Staaten-Lösung. Er hat da ein eigenes Konstrukt sich überlegt, wie man da vielleicht mit umgehen kann. Zentral ist, glaube ich, philosophisch betrachtet, dass er auf Basis dieses Kantschen Ansatzes, des universellen ethischen Ansatzes, er versucht, ein friedliches Zusammenleben auch in dem Fall zwischen den Staaten Israel und Palästina hinzubekommen, soweit man die als Staaten bezeichnen möchte, Palästina. Dass man halt dort eben tatsächlich eigentlich im Sinne Kants zum ewigen Frieden, eine sehr späte Schrift von Kant, wo er versucht hat zu zeigen, wie anstrengend es ist, Frieden zwischen den Staaten hinzubekommen. Weil es gibt ja keine Polizei, es gibt kein Gewaltmonopol, das jetzt sagen kann, du Israel, du machst Unsinn, du Palästina machst Unsinn. Und deswegen verbieten wir dir das jetzt. Man muss offensichtlich voraussetzen, dass der Wille zum Frieden und nicht zum Waffenstillstand, ne? Waffenruhe ist für Kant kein Frieden, das ist Krieg im Wartezustand. Also zu einem Frieden, dass man den erarbeiten muss, mit viel Vertrauen, aber auch viel Verantwortung auf beiden Seiten in dem Fall.
Der Bonner Philosoph Thomas Ebers über Omri Böhm, der bekommt für sein Buch Radikaler Universalismus jenseits von Identität den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung 2024. Die Tänze des französischen Komponisten Léo Delibes mit ihrem osteuropäischen Klangkolorit sind echte Ohrenöffner. Dazu kommt eine einfach schöne Liebesgeschichte in Coppelia, das Mädchen mit den Glasaugen. Ein ganz klassisches Ballett, Kassenschlager an den großen Häusern, gut 150 Jahre alt. Coppelius will seiner Puppe Coppelia Leben einhauchen. Durch eine Täuschung glaubt er, dass das auch gelungen ist. Bis heute fasziniert diese Geschichte. Unsere Ballettkritikerin hat sich in Mailand die gestrige Premiere angeschaut. Nach 2009 hat die Scala schon wieder eine neue Coppelia. Das ist bei einem klassischen Ballett eigentlich keine so große Zeitspanne. Ich habe Wiebke Hüster gefragt, ob es jetzt dennoch Zeit für eine Neuproduktion von Choreograf Alexei Radmanski war.
Also ich würde sagen, es war absolut Zeit. Und wenn man mich fragt, braucht man doch eigentlich keine andere mehr als die, die ich gestern Abend hier in der Scala gesehen habe. Es ist ein historisch einmaliges Unterfangen, was Alexei Radmanski da unternommen hat. Und man versteht das ganze Ausmaß dessen. Er hat es ja mit einem französischen berühmten Dramaturgen, mit dem er schon öfter gearbeitet hat, Guillaume Gallienne, den wir vom Theater und vom Film kennen, und mit seinem Ausstatter Jérôme Kaplan hier entworfen. Und es ist nichts Geringeres als der Versuch, die Schönheiten des Tanzes des 19. Jahrhunderts und diese interessante Erzählung zu retten für die Gegenwart. Das heißt, er nimmt die Schönheiten des klassischen Tanzes und gerade auch ihre Wurzeln im Volkstanz, das wird hier wirklich sehr gut demonstriert, und erneuert das Ganze, definiert es zeitgenössisch, indem die ganzen mimischen Passagen komplett natürlich wirken. Eigentlich nicht wie ein Stummfilm, sondern wirklich eine Sprache entwickeln, die man unmittelbar versteht und die das Ensemble der Mailänder Scala auch mit einer unwahrscheinlichen Bewegungsintelligenz und Anmut und einem großen Charme hier verkörpert. Dazu kommt, dass es einfach choreografisch das Virtuoseste ist, was ich in langer Zeit gesehen habe. Das heißt, man hat das Gefühl, wie bei Petit Pas, dass eine choreografische Überfülle oder wie bei Balanchine, wenn Sie so wollen, existiert, die einfach mehr zu bieten hat, als man eigentlich in die Musik hineinstopfen könnte.
Also gar keine Rekonstruktion, gibt es doch auch eine große Aufführungsgeschichte.
Ja, das Ballett ist ja ungeheuer interessant. Also das wurde 1870 uraufgeführt in einer Zeit, als eben die Romantik verblasste, der Stern der Romantik unterging. Die Frauen dominierten, aber das führte nicht zu einem Höhepunkt des Tanzes, sondern das war so die Niedergangsepoche davon eigentlich. Man hat damals den Franz tanzen lassen, auch von einer Frau. Das Ballett stand damals unter einem ganz ungünstigen Stern. Der deutsch-französische Krieg brach aus. In Paris schlossen die Theater. So wurde kurz nach der Premiere auch die ganze Aufführungsserie von Coppelia damals abgebrochen. Die Hauptdarstellerin, eine ganz entzückende 16-jährige Tänzerin, starb. Also das war alles sehr unglücklich. Und erst 14 Jahre später, als sich Petit Pas dann in Russland des Balletts annahm, kam es eigentlich zu einer Aufführung, die überzeugender das alles darstellte. Und nun greift Radmanski sozusagen einen Gedanken auf, den ich wirklich sehr gut nachvollziehen kann. Er sagt, unsere Vorstellung von Petit Pas, die er sich gebildet hat durch die großartigen Rekonstruktionen, die er in den vergangenen 20 Jahren unternommen hat, unsere Vorstellung von Petit Pas war komplett falsch. Eigentlich war Petit Pas so übermütig, so bewegungsintelligent, so vorwärtsschauend, wie dann später Georges Balanchine oder auch in London Frederick Ashton. Also die größten Zeiten des Balletts im 20. Jahrhundert, die hatten eigentlich sozusagen denselben intellektuellen und ästhetischen Ansatz, dieselbe Durchschlagskraft, die man sich für Petit Pas im 19. Jahrhundert vorstellen muss. Und Radmanski unternimmt jetzt diese Kraftanstrengung, das Gleiche sozusagen in die Gegenwart zu transformieren und so ein altes Ballett zu retten.
Was ist denn jetzt konkret dann auf heute bezogen vielleicht in dieser neuen Choreografie von Alexei Radmanski?
Eine große Frage, die man sich immer stellt, ja, ist das Ballett wirklich altmodisch? Also ist das Ballett des 19. Jahrhunderts altmodisch? Da gibt es ja eine ganz schlichte und wirklich auch durchschlagskräftige Antwort von Alexei Radmanski darauf. Es kann nicht altmodisch sein. Es sind die Körper und das Bewusstsein von heute, das die Tänzer haben, mit dem die das aufführen. Und dafür würde ich sagen, ist Coppelia der durchschlagendste Beweis. Weil der ganze körperliche Ausdruck, wie zum Beispiel Nicoletta Mani die Svanilla spielt, Alexej Radmanski macht ja einen Scherz nach dem anderen, das ganze Stück hindurch. Die Geschichte ist ja die, dass Franz die Puppe von Coppelius im Fenster sitzen sieht, die Coppelia, und die sozusagen angafft. Und seine Verlobte Swanhilda ertappt ihn dabei. Und jetzt choreografiert Radmanski einen wirklichen ganzen Strom von übermütigen Gesten, mit denen Swanhilda Franz düpiert, mit dem sie ihm sagt, nee, dich halte ich jetzt mal auf Abstand. Bevor wir das geklärt haben, passiert hier gar nichts. Und er versucht sich zu entschuldigen, er wirft sich auf die Knie vor ihr und sie dreht sich um, sie läuft vor ihm davon. Das gibt natürlich auch dem Pas de Deux vollkommen neue Impulse, zu sagen, nein, da tanzen nicht zwei, die wollen zueinander, sondern da tanzt einer, der sich entschuldigen will und eine, die sozusagen das immer ablehnt und vor ihm davonläuft. Das sind die Details, mit denen Radmanski dieses ganz, ganz enge Gewebe dieser Inszenierung wirklich wirkt. Und das ist so schön zu sehen. Sie wissen gar nicht, wo Sie zuerst hinschauen sollen. Dazu kommt, dass das ganze Jahr auch ursprünglich in Galizien spielte, also in der heutigen westlichen Ukraine. Und Radmanski ist zwar in Leningrad geboren, aber dann in der Ukraine groß geworden, zum Tänzer ausgebildet, hat seine Karriere dort begonnen. Und er widmet dieses ganze Stück der Ukraine und ihrem Kampf ums Überleben. Das sieht man besonders auch im dritten Akt, wo es verschiedene, die eigentlich bisher immer weggelassen wurden, aber er nutzt die gesamte Musik und er zeigt hier allegorische Tänze. Und das ist so wunderschön, weil es gibt da eine Allegorie von Krieg und Frieden. Also es gibt die jungen Burschen des Dorfes, die da aufeinander zustürmen und anfangen, sich zu bekämpfen. Es gibt eine Figur des Friedens, die dann da dazwischen geht. Und das ist wirklich unglaublich schön gemacht und unglaublich gut für die Gegenwart neu interpretiert.
Wiebke Hüster über die neue Coppelia-Ballett-Choreografie von Alexej Radmanski in Mailand. Länger nichts gehört von Hans-Jürgen Süberberg, dem Filmemacher, der sich vor allem mit großen Mythen und Figuren auseinandergesetzt hat, wie mit dem Komponisten Richard Wagner, mit Bayerns Märchenkönig Ludwig II., mit Romy Schneider, aber auch mit Adolf Hitler. Seit etlichen Jahren lebt Süberberg zurückgezogen in Mecklenburg-Vorpommern in seinem Geburtshaus im Ort Nossendorf bei Demmin. Süberberg will Demmin rekonstruieren. Die Stadt wurde heftig zerbombt. Aus Angst vor der vorrückenden Roten Armee nahmen sich zudem sehr viele Bewohnerinnen das Leben. Seitdem wird über diesen Massensuizid von Demmin viel geschwiegen, womöglich zu viel. Und er wurde auch instrumentalisiert. Über all das hat Süberberg den 3,5-stündigen Film Demminer Gesänge gedreht. Die Berlinale lehnte den Film ab. In München im Werkstattkino war Süberberg gestern nun anwesend und ließ sich befragen zu seinem Film. Unter anderem von meinem Kollegen Jörn Florian Fuchs, jetzt live in der Leitung. Erstmal zum Genre, dazu, was Hans-Jürgen Süberberg da gemacht hat, Herr Fuchs. Sind die Demminer Gesänge ein Musikfilm?
Das ist eine ganz eigenartige und eigenwillige Mischung. Es ist überwiegend dokumentarisch, es ist auch teilweise dann erzählend und man muss sich das so vorstellen, dass wir immer wieder schauen auf den Bildschirm von Süberberg, der bei sich zu Hause sitzt und der wiederum Material, das er aufgenommen hat, dort nochmal betrachtet, herunterscrollt. Also man hat so ein bisschen diesen Werkstattcharakter in diesem Film, in gewisser Weise einen Film über Film auch, den Süberberg da geschaffen hat. Und das ist dann über diese Länge von 3,5 Stunden wirklich in absoluter Ausführlichkeit mit so vielen Details, die dann auch zyklisch immer wiederkehren, dass es schon durchaus auch Seh- und Rezeptionsarbeit ist. Aber man erfährt eben wahnsinnig viel über diesen ganzen Kontext und über dieses große späte Lebensthema von Süberberg, nämlich eben diese Rekonstruktion, den Rückgriff auf und in die Vergangenheit.
Als Kunstaktion, er will da was beleben, den Marktplatz. Geht es um Architektur oder doch um Musik in diesem Demminer Gesängefilm?
Er hat ja in Nossendorf diesen Gutshof eben schon aufwendig rekonstruiert und lebt da wieder. Und in Demmin ist nun im Stadtzentrum überwiegend Plattenbau zu sehen. Und da hat er über mehrere Jahre hinweg mit einer Bürgerinitiative, eben mit Leuten vor Ort, das ist das Wichtige für ihn, hat er Fassaden kreiert, auf denen die ursprüngliche Struktur, die ursprünglichen Häuserzeilen projiziert waren. Davor gab es dann einen echten Marktstand oder es gab ein Kino in Verbindung mit einem Café, das Café Zilm, das eben seit 70 Jahren nicht mehr steht. Das wurde für 2 Wochen temporär dort installiert und hat so eine Art Agora geboten für diese Dorfgemeinschaft oder Stadtgemeinschaft dort. Das Ganze kann man dort sehen. Das hat was sehr Berührendes auch, die Leute zusammenzubringen und eben auch, dann ist eine über 90-jährige Lehrerin, die dann mit dem Demina Bürgerchor dort etwa singt. Das finde ich alles sehr berührend. Für mich problematisch wird das Ganze dann, und da kommen die Leute, die Süberberg kennen, die wissen schon, dass er darauf natürlich nicht verzichtet. Es geht immer auch um Geschichte, nicht nur Geschichten. Es gibt auch, was die filmischen Mittel betrifft, so ein Überblenden mit verschiedenen Schriftzügen und mit verschiedenen Symbolen, und er bringt eben verschiedene Ebenen zusammen. Hier war es so, dass in der Corona-Zeit in der großen Kirche in Demmin eigentlich das Brahms-Requiem hätte stattfinden sollen. Das wurde abgesagt. Was macht Süberberg? Er projiziert von YouTube Valery Gergiev, den ja doch nun umstrittenen russischen Dirigenten, eine Aufführung aus Rotterdam, und projiziert das Ganze in die Kirche für die Leute vor Ort und nimmt das wiederum in diesen Film rein, wie auch Gergiev in Palmyra mit einem Bach-Konzert. Und das ist natürlich, glaube ich, der wesentliche Punkt, warum die Berlinale ihn dann auch ausgeladen hat. Und er hat im Gespräch anschließend gesagt, dass er gerade solche Figuren wie Gergiev trotzdem wichtig findet und dass eben die Kunst, das Bach und das Ganze die politischen Diskussionen und Widerstände überstrahlen sollen. Das hat dann schon ein bisschen zu Kontroversen geführt. Und ich finde, das ist auch die Wunde an dem ganzen sehr, sehr löblichen Projekt, dass er da irgendwie vielleicht sogar wie ein Kind, das bestraft werden will, hatte ich den Eindruck, sich manchmal gibt. Ein ganz letzter kleiner Punkt, er schaltet an einer Stelle zusammen, dass ein Sturm kommt und dieses temporäre Kino in Demmin dann so halb zusammenfällt und die Leute fliehen in den Keller, das ist eine Parkgarage, und das verbindet er mit dem Feuersturm von 1945, auf der in Demmin dann wütete. Und das sind natürlich Dinge, die einfach überhaupt nicht zusammengehören. Also da ist der alte, etwas merkwürdige Stachel, den er da löckt, der ist auch in diesem Filmprojekt, das sonst sehr verdienstvoll ist, zu merken.
Eines Mannes, Jahrgang 1935. Jörn Florian Fuchs live aus München über die Demminer Gesänge von Hans-Jürgen Süberberg, die jetzt in einigen Kinos zu sehen sein werden. Bleiben die Kulturmeldungen heute mit Doris Schäfer-Noske. Sie beginnen mit 15 Thesen zur kulturellen Integration, heute übergeben an die Bundesregierung.
Ja, wie kulturelle Integration in Deutschland gelingen kann, dazu hat eine Initiative aus fast 30 gesellschaftlichen Organisationen schon mal ihre 15 Thesen vorgelegt, und zwar vor 6 Jahren. Die jetzt übergebenen Thesen sind also eine Neufassung. Eine Kernforderung ist und bleibt dabei die Kunstfreiheit. Sie wird weiter als unverzichtbar bezeichnet. Angefügt ist aber in der Neufassung, dass sie so wörtlich nicht als Deckmantel für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit genutzt werden darf. Kultureinrichtungen und Kulturveranstaltungen trügen dafür die Verantwortung. Betont wird auch, dass Diskussion und Streit für die Demokratie unverzichtbar seien, aber Hass und Hetze entgegengetreten werden müsse. Und beim Thema Gleichberechtigung wird jetzt auch der LGBTQ-Bewegung Rechnung getragen. Staat und Gesellschaft hätten die Aufgabe, Geschlechtergerechtigkeit in all ihren Facetten zu verwirklichen, heißt es in der Neufassung der Thesen. Der Initiative für kulturelle Integration gehören zum Beispiel der Deutsche Kulturrat an, mehrere Ministerien, kommunale Spitzenverbände, ARD und ZDF sowie christliche, jüdische und muslimische Verbände. Ein Architekturbüro aus New York baut das Pina-Bausch-Zentrum in Wuppertal. Dort plant die Stadt einen internationalen Kunst- und Kulturort, der nach der Tänzerin benannt ist. Das Hauptelement für den Bau sei ein Glasriegel aus recyceltem Stahl und Holz, wie die Stadt mitteilte. Sie gab einem Entwurf den Zuschlag, der im Sommer bereits einen internationalen Wettbewerb gewonnen hatte. Die Ästhetik soll auch an das industrielle Erbe Wuppertals erinnern. Das Architekturbüro Diller, Scofido & Renfro hat bereits die Renovierung und Erweiterung für das MoMA und das Lincoln Center in New York umgesetzt. Das Pariser Wachsfigurenkabinett hat heute die Figur von Schauspieler Gérard Depardieu entfernt. Grund dafür waren Kritik und Beschimpfungen in den sozialen Netzwerken und von Besucherinnen und Besuchern im Museum selbst. Kürzlich hatte die Ausstrahlung eines Berichts über den Schauspieler für negative Schlagzeilen gesorgt. Darin wurden nämlich Aufnahmen gezeigt, in denen Depardieu vulgäre und schockierende Kommentare über Frauen abgibt. Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung läuft gegen Depardieu seit 3 Jahren ein Ermittlungsverfahren. Der Schauspieler bestreitet allerdings diese Vorwürfe. Und es gibt noch ein paar Geburtstagskinder heute unter den Kulturleuten. Brad Pitt und Nino De Angelo werden 60, Architekt David Chipperfield 70 und Keith Richard wird 80. Wir gratulieren.
In Kultur heute nach uns die Information am Abend, heute mit Stefan Heinlein. Unter anderem zu den Bauernprotesten in Berlin. Hier am Mikrofon war Henning Hubert.